Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9.8 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer
und Julia Meder.
Und wir sind wieder in München und wieder bei einem Interview, auf das wir lange gewartet haben. Wir treffen nämlich Laura Hirsch, die wir schon ganz lange auf der Liste hatten, weil sie das Shantifan-Projekt gemacht hat. Als Filmemacherin hat sie da für sie inspirierende Yoginis interviewt und filmisch begleitet. Und das hat sich weiterentwickelt und deswegen war die Zeit jetzt genau reif und ich bin sehr froh, dass wir nicht zum ursprünglich gedachten Zeitpunkt bei Laura aufgeschlagen sind, sondern genau jetzt war genau die richtige Zeit.
Ja, ich habe, ich gucke ja viel in unsere Liste rein und da haben wir ja auch immer Fotos von den Frauen drin und auf den Fotos, die aus dem Shantifan-Projekt kommen von ihr, die bei uns drin waren, da sieht sie so ein bisschen MTV-mäßig aus, wie so eine Moderatorin.
Wie
so
von Viva.
Genau, so sehr, ja. Ne? Und das hatte ich irgendwie das Bild im Kopf. Und dann, als die Tür aufging, stand da für mich eine andere Frau. Aber die hat viel mehr geleuchtet,
ja.
War viel mehr Frau und viel mehr da. Also die strahlt
das
einfach.
Wahnsinn.
Das ist ja. Der Hammer, ja.
Eine wunderschöne Frau, aber auch einfach, weil du total überwältigt bist von ihrer Ausstrahlung.
Ja.
Und gar nicht so im plakativen, überwältigenden Sinne, sondern es hat was ganz, also wir alle waren dort einfach auch in ihrer Höhle, die sie da gebaut hat, in ihrem wunderschönen Wohnzimmer. Irgendwie waren wir alle miteinander da und verbunden und alles war gut und es war wie mit Freundinnen schnacken. So.
Ja. Ne? Und wir hatten ja auch meine Tochter dabei, die ist ja 4 Jahre alt und auch die, also Laura hat es einfach geschafft, sie damit reinzunehmen.
Sofort.
Und sie war einfach eine Frau mit im Raum.
Mhm.
Und das war einfach so schön, ja, zu sehen, was dann auch dazu geführt hat, dass Marie mit uns tanzen wollte.
Ja.
Und sehr gestaunt hat, als Laura ihre Kleider vorgeführt hat, wo sie echt tolle Sachen auch dabei hat. Ja, man merkt einfach, Laura hat sich so selbst gefunden, ist irgendwie fast schon zu wenig. Irgendwie
ja.
Ist so.
Also ja. Sie will in all ihren Projekten, es ist ihr so zentral, Frauen ihre eigene Kraft zu zeigen und Frauen in ihre Kraft zu bringen. Und ich glaube, genau das ist der Weg, auf dem sie eben auch ist. Und genau das ist das, was man spürt.
Und sie ist aber viel weiter als viele andere Frauen.
Garantiert, ja.
Ja, weil sie einfach, also ich finde, sie hat eine ganz, ganz tolle Präsenz.
Ja, und es war auch ein großartiges Interview auf dem sehr stylischen 70er-Jahre-Sofa saßen wir da, die Sonne schien Laura ins Gesicht und wir haben uns wirklich einfach treiben lassen, es ist eher ein Gespräch geworden und ich möchte am liebsten jetzt jeden Sonntag zu Laura fahren.
Ich glaube, Marie auch.
Ja, wir alle. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit Laura. Wir sind heute in München und ich sitze auf dem wohl coolsten Sitzmöbel, was wir bisher hatten, Laura Hirsch gegenüber. Laura, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ich freue mich riesig. Ich finde es wunderschön. Danke.
Unser Tag hat schon sehr besonders gestartet. Wir haben nicht nur leckeren Tee gekriegt und saßen hier mit Marie und Julia auf dem großen Sofa, dem 70er Jahre bunten Sofa, was du hier stehen hast, sondern du hast mich auch gerade abgeräuchert.
Ja.
Abgeräuchert? Nicht ausgeräuchert.
Hast mich geräuchert, ja.
Geräuchert.
Genau.
Und wir haben deinen Altar angezündet. Und du bist heute Nacht zurückgekommen vom Surfen.
Ja.
Und von einer schamanischen Auszeit, könnte man sagen.
Genau.
Aber am besten fangen wir mal da an, bei dem, was du jetzt gerade machst. Was dein Leben gerade füllt.
Mhm. Ja, jetzt gerade habe ich ein neues Projekt am Laufen. Das nennt sich Women Embodiment. Kann ich gleich mal mit einsteigen. Da geht's, also dieses neue Filmprojekt geht es noch viel mehr um Heilung an sich, um Spiritualität natürlich. Also das ist immer ein zentrales Thema in meinem Leben gewesen. Aber also jetzt ist es einfach noch viel stärker und es ist mir wirklich ganz wichtig, auch was zum Feminismus beizutragen, aber eben auf eine sanftere Weise. Also ich glaube, dass das, was ich oft filmen darf von Frauen, ist wirklich eine innere Transformation, wie so eine Grassroots-Arbeit eigentlich. Also so eine Arbeit so an der Wurzel, wo man diese Stärkung von innen, die dann im Endeffekt auch so viel Gutes im Äußeren, ja, wieder bewirken kann. Und Ja, das neue Projekt eben Women Embodiment setzt sich zusammen aus Women und Embodiment und beschreibt wirklich auch die Verkörperung dieser inneren weiblichen Kraft, dieses oder die Wiederentdeckung auch dieser weiblichen Urkraft, die so verborgen ist, weil wir so viele Jahre hinter uns haben als Frauen durch den Katholizismus, also Christentum, alle möglichen großen Religionen, die ja eigentlich diese monotheistische Idee haben von dem Gott, dem männlichen Gott, der das Sagen hat und die Frau ist eigentlich nur das Beiwerk oder ist einfach nicht so viel wert. Und ja, wir haben so viele Jahrtausende hinter uns als Frauen, in denen wir nicht geschätzt wurden. Und das ist einfach gerade mein zentrales Thema, wirklich nochmal an diese Wurzeln auch zu gehen. Also 3000 vor Christus, 5000 vor Christus, wo es überall auf der Welt Göttinnen-Tempel gab, wo wirklich den Frauen gehuldigt wurde, weil sie die Schöpfer waren. Also Frauen haben Kinder gebärt. Und aus diesem Grund wurden ihnen Tempel halt gewidmet, geweiht. Und ja, also ich finde das so, ich finde es auch so spannend, in der Zeit jetzt gerade zu leben, ja, weil man merkt es ja auf Instagram, auf allen möglichen Portalen. Es ist so gewaltig, was gerade passiert. Also viele Frauen tragen irgendwie The Future is Female auf ihren T-Shirts. Ich finde es so cool, weil ich mir denke, ja, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Das muss jetzt auch nicht sein, dass die Frau, also dass es nur noch alles weiblich sein muss, aber die weibliche Kraft darf jetzt wieder gezeigt werden. Das ist so schön und ja, und es muss nicht immer alles nur durch Kämpfen sein, sondern auch durch einfach so eine Weichheit, die wieder da sein darf, die gezeigt werden darf. Und das macht mich irgendwie total glücklich.
Und du machst das in deinen Filmen?
Ja, genau.
Und wir haben uns kennengelernt, weil du das Shantifant-Projekt hattest und dort Filme über Yoginis gemacht hast.
Genau.
Über inspirierende Frauen im Yoga.
Genau.
Frauen, die du inspirierend fandst vor allem.
Mhm.
Und jetzt, ja, sagst du ja, geht es noch viel mehr um die innere Heilung, um die innere Stärke von Frauen. Und hast du denn schon Filme gemacht oder Filme geplant für dein jetziges Projekt, über die du schon reden kannst?
Ja, ich habe tatsächlich schon begonnen, auf Ibiza zu filmen. Da war ich im Juni und habe gleich 3 Frauen gefilmt. 2 davon sind Schamaninnen. Und eine davon ist Kunsttherapeutin. Und diese Kunsttherapeutin hat vor 2 Jahren das erste Mal auf Ibiza ein Festival gemacht, ein Kreativfestival für Frauen. Das nennt sich Tanit Dreams Festival. Und hat mich damals eingeladen, da zu filmen. Es war dann aber eher nur so, dass ich wollte vor 2 Jahren schon Filme machen, generell über Frauenkreise, weil das ja so ein Thema ist, das so im Trend auch liegt. Und dachte mir, ja, das passt ja, dann filme ich dort. Und dann ist aber wieder alles eingeschlafen. Und dieses Jahr habe ich eben begonnen zu sagen, nein, ich mache jetzt wirklich dieses Projekt, das liegt mir am Herzen. Und habe ihr dann geschrieben, du, ich bin jetzt eh in Ibiza, wollen wir nicht nochmal zusammen filmen und auch über die Kunsttherapie eben ein bisschen was machen. Und dann bin ich hingeflogen und hatte 4 magische Tage. Also war von morgens bis abends nur am Filmen und es sind so tolle Sachen passiert. Ich habe, also Frauen kennengelernt. Ich war an Orten, an die wäre ich nie gekommen ohne das Projekt. Ja, es war so schön alles. Ich habe eh zu Ibiza eine ganz starke Verbindung, weil ich als kleines Kind dort viel war. Meine Tante lebt dort seit 40 Jahren, war früher bei Osho in Pune und ist dann, wollte nicht mehr zurück nach Deutschland, hat sich dann dort niedergelassen. Und ja, da habe ich auch schon die ersten tollen Frauen kennengelernt, die, als ich klein war. Also auf den Hippie-Festivals, auf den Hippie-Märkten, generell an den Stränden. Also da waren Frauen mit langen, zotteligen Haaren, wallenden Kleidern und die sahen alle so, so stark und schön aus und die waren so, ach, für mich wie Göttinnen. Also ich habe mir damals schon gedacht, boah, so willst du auch mal werden. So mit der Natur auch verbunden. Und deswegen war das für mich auch wichtig, an dem Ort zu starten eigentlich, das Projekt. Und jetzt war ich gerade in England. Hab da auf einem Women's Gathering gefilmt. Es war auch schön. Also es war eigentlich in Wales. War so ein Naturort mit wahnsinnig schönen Lehmhütten. Und das sah eigentlich aus, als wäre ich im Mittelalter eigentlich wieder gelandet. Also es war eine Zeitreise. Und jetzt werde ich in Deutschland auch noch ein bisschen filmen. Und im Januar soll es dann online gehen. Bin jetzt schon aufgeregt.
Wahnsinn.
Ja.
Ist der Film dein Ausdrucksmedium auch schon immer gewesen?
Eher die Fotografie, wobei Ausdrucksmedium, muss ich echt sagen, habe ich lange gebraucht, bis ich mich überhaupt zeigen konnte. Also ich war so unsicher in allem, ja. Und also auch mit dem Malen. Ich glaube, bevor ich das erste Mal wirklich wieder was auf Leinwand gebracht habe, da habe ich erst 5 Schichten nur weiß aufgetragen. Also ich konnte einfach, ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas zu zeigen. Und also mit den Bildern, klar, ich habe im Ashram damals angefangen, weiß nicht, 2010 mit Fotografie und habe die dann auch mal zu Hause aufgehängt. Habe dann aber letztendlich im Studium kam ich zum Filmen. Das war irgendwie, ich dachte immer, ich schreibe, ich bin die Schreiberin und habe auch viel Poesie damals gemacht. Und im ersten Semester war ich mal wieder zu spät dran, mich für einen Kurs anzumelden. Da ging über kreatives Schreiben. Wir mussten uns alle in verschiedene Workshops eintragen und dann war der Kurs natürlich voll. Dann habe ich mich super geärgert und dachte, oh, was mache ich jetzt? Und hatte mich eigentlich nur noch Podcasten interessiert. Und dachte mir so, damals wusste ich noch gar nicht wirklich, was Podcasting eigentlich ist. So, das war 2009, da war das auch nicht wirklich bekannt, ne? Also ich weiß gar nicht, ist ja erst die letzten Jahre so wirklich bekannt geworden auch. Und dachte mir so, ja gut, hört sich zumindest interessant an. Es war aber tatsächlich eher ein Filmworkshop. Also wir hatten damals einen Lehrer, der kam von ProSieben an die Uni, ein Dozent, und hat uns eigentlich gelernt, wie man ein bisschen mit der Kamera umgeht und dann, wie man auch Filme schneidet. Das erste Mal Final Cut dann gelernt und irgendwie hat es mir super viel, super Spaß gemacht. Und meine Dekanin damals, die hat mich echt gefördert, die hat mich jedes Semester gebeten, dass ich Making-of-Filme mache von irgendwelchen Semesterprojekten. Und ich muss auch echt sagen, also ich hatte nie so das Gefühl, so, boah, ich will das jetzt unbedingt, weil es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die will ich unbedingt, die funktionieren nicht. Das war eher was so wirklich an mich rangetragen wurde. Und ich hatte auch immer so wahnsinnig viel Angst, also vom Filmen. Es ist auch immer irgendwas schiefgelaufen. Es ist einfach so viel Technik, die man auch beherrschen muss. Und ich war immer ganz furchtbar aufgeregt am Anfang, dass irgendwas nicht klappt. Dann natürlich die Menschen, die man irgendwie filmt. Darf man da jetzt so nah rangehen? Ich habe mich immer auch so aufdringlich gefühlt.
Oh, das kenne ich vom Fotografieren.
Ne? Das ist auch wirklich, ich meine, du dringst einfach in den Bereich von der Person ein, in das Leben in einer gewissen Weise und zeigst es dann anderen und da muss einfach ein Einverständnis da sein und das war mir echt immer unangenehm. Naja, und dann stand halt die Abschlussarbeit an und viele von meinen Kommilitonen haben eigene Magazine gemacht und ich war nicht so ganz sicher. Ich habe dann mir gedacht, naja gut, ich habe jetzt eine inspirierende Freundin, die Sina Scherer, die hat damals You Galaxy gemacht. Dachte ich mir, ach, dann mache ich jetzt einfach mal einen Film über sie. Und genau diesen Film, also das war dann das Urmodell vom Shantifan-Projekt. Dieses eine Frau hat sich irgendwie durch Yoga verändert, also ist glücklicher geworden, kennt sich jetzt besser und macht ganz viele andere Sachen selber, also nimmt ihr Leben so in die Hand. Die hat irgendwie die Bilder gemacht für dieses You Galaxy Yoga Mode Label. Die hat die T-Shirts selber bestellt, selber bedrucken lassen, hat das ganze Design gemacht, die Vermarktung. Es war einfach so, ich fand es so toll, was sie gemacht hat. Und dann dachte ich mir, da muss ja noch mehr Frauen geben. Und dann, ja, und da habe ich auch noch mehr gefunden. Und das Schöne war wirklich, klar, ich recherchiere natürlich eh gerne, ich habe auch Journalismus studiert, aber es war einfach wirklich auch so, mir sind die Frauen wirklich wie in den Schoß gefallen ständig, also durch lustigste Zufälle oder ich denke ja immer, ist alles Bestimmung, ist irgendwie kam ich immer wieder an inspirierende Frauen ran und ja.
Kann ich nur so unterschreiben, dass man eigentlich denkt, wir haben ja auch angefangen und haben gesagt, wir interviewen ein paar Frauen, die wir halt kennen und plötzlich, wir sind so überwältigt davon, wie viele es gibt, ne?
Ja.
Und wie die Wahnsinn. Auf einmal auf den verrücktesten Wegen zu uns kommen. Ja, ich glaube auch, wenn man da die Augen dafür aufmacht, auf einmal.
Aber habt ihr das auch so? Also es war bei mir jetzt immer so, die Frauen, die ich auch filmen wollte, die haben immer gesagt, ja, wieso willst du mich denn filmen? Ist doch gar nichts Besonderes, was ich mache.
Das sind ganz oft die besten Interviews, wenn die Frauen sagen vorher, ich? Wirklich?
Ja.
Aber ich habe doch gar nichts. Und dann denkst du so, doch. Frauen sind doch natürlich. Ja, wie schön.
Also so wirklich jeder von denen dachte ich so, natürlich musst du gesehen werden. Das ist toll, was du machst. Also
und gleichzeitig kannst du es aber nachvollziehen, wahrscheinlich auch, weil du gesagt hast, du hast selbst lange gebraucht, bis du so sichtbar werden konntest.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Doch, und ich kann auch die Angst nachvollziehen. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Das ist, sich auch den Raum zu nehmen, zu erzählen und jetzt bin ich natürlich nicht auf Kamera, das ist, wo wir noch Bilder machen, das ist ja nochmal.
Aber ja, wenn du gefilmt wirst, ist halt nochmal was anderes. Ne? Ja. Du musst gleichzeitig den Gesichtsausdruck irgendwie, den willst du immer unter Kontrolle behalten und trotzdem entspannt wirken. Und
ja, absolut, absolut. Und dann auch irgendwie, das auch nochmal auszudrücken, was in einem drinnen ist, das finde ich auch. Also für mich ist das immer total schwer. Ich bin auch froh, tatsächlich hinter der Kamera zu sein, weil ich oft Probleme habe, mich durch Sprache auszudrücken. Also vom Gefühl her, ich mal lieber, ich mache lieber ein Filmchen oder schreibe. Beim Schreiben habe ich Zeit, ne? Da kann ich viel nachdenken. Aber zu sprechen, das fällt mir oft auch echt schwer. So. Und da bewundere ich die Frauen auch, weil ich sage dann oft immer so, gut, ich habe natürlich Fragen im Kopf, aber erzähl doch erstmal. Und dann schneide ich's. Und wenn ich noch irgendwie eine Frage habe, dann hake ich nach. Aber es ist wirklich so, dass ich den Frauen auch irgendwie einen Raum gibt, dass sie erstmal drauf losschwallen können, weil das ist ja eh was wir gern machen als Frauen, ja. Und ja, das ist mir, also das ganze Projekt ist wirklich, sowohl jetzt Shanti Fun als auch Women Bodyman, das ist mir mal ganz wichtig, dass das einfach alles sein darf. Also ich habe natürlich auch die Regeln im Kopf, wie gewisse Schnitte sein müssen, wie ein Bild aufgeteilt ist, aber eigentlich lasse ich es immer so irgendwie laufen und deswegen nenne ich mich auch Conscious Filmmaker. Also wirklich so, es darf sein, was sein darf und was dann im Schnitt rauskommt, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja. Da passiert ja dann auch nochmal so viel Magie, ja, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, dass dieses Bild jetzt auf das passt und dieser, also das war es gar nicht geplant. Und ach, da kriege ich oft so Gänsehaut.
Ja, aber der Frau, der Geschichte, dem Thema, dem Material, den Raum geben zu können, dass ich daraus was entwickeln darf.
Ja.
Das ist eben auch, und da ist quasi der Satz wieder, den du vorhin gesagt hast, in was für einer tollen Zeit leben wir, dass wir die Möglichkeit haben, auch so leicht an diese Technik ranzukommen, sei es bei dir die Kamera, bei uns die Aufnahmegeräte und das alles veröffentlichen zu können. Weil würdest du das natürlich, ginge das nur im Rahmen eines Fernsehprogramms, eines Fernsehsenders oder bei uns im Radio, hättest du ganz andere Rahmenbedingungen und könntest das nicht so frei machen eben.
Ja, absolut.
Und da haben wir eben jetzt andere Möglichkeiten.
Das ist so schön und ich muss jetzt auch gerade dran denken, ich glaube vor 4 Jahren oder so war ich in einem Videogeschäft und dann mich mit einem Mann unterhalten, weil ich irgendwie ein Objektiv wollte und dann meint er so, ja, also er findet das jetzt auch so blöd, jetzt filmt er ja schon jeder heutzutage. Und niemand muss das mehr so richtig lernen und dann sieht man da irgendwelche Filme, die ständig alle total verschwommen sind, keiner kann mehr Schärfe ziehen. Dann dachte ich mir, ja, verstehe ich. Ich meine, die Menschen, die es von der Pike auf lernen, klaro, das ist ihr Feld und ich verstehe, dass man eine gewisse Meisterschaft irgendwo reinbringen muss. Das passiert aber auch durch jahrelange Arbeit, ja. Mhm. Das ist einfach so. Manche Sachen muss man sich einfach auch selber beibringen und da darf es einfach sein, dass was nicht perfekt ist am Anfang oder vielleicht auch viele Jahre nicht perfekt ist, meine Güte. Und wie schön ist es, dass so viele Leute auch ihre eigenen Filmchen auf YouTube stellen. Also ich habe mir zum Beispiel, Makramee ist ein totales Hobby von mir geworden, habe ich mir dadurch gelernt, dass Menschen einfach auf YouTube irgendwelche Filmchen gestellt haben, wie sie die Knoten machen. Ist doch geil.
Und ich finde es auch so gut, dass dann solche Sachen auch so, ne, gerade wenn du so einen YouTube-Channel hast und gehst mal an die ersten 2 Videos zurück.
Mhm.
Ich finde das so mutmachend zu sehen.
Ja.
Dass die einfach nicht von Anfang an perfekt
waren.
Dass es da auch am Anfang was gab, was einfach mal nicht geklappt hat.
Ja.
Und da dann auch als YouTuber, als Podcaster, als Blogger, als was auch immer, den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich lasse den Anfang drin.
Absolut.
Um das zu zeigen.
Das siehst du ja bei mir auch, das sind jetzt 4 Staffeln, Shanti Fun. Die ersten Filme, das war ja total einfach noch. Wobei ich sagen muss, in der ersten Staffel hatte ich tatsächlich noch Leute, die für mich gefilmt haben. Ach. Weil da habe ich mir noch nicht rangetraut. Da habe ich dann die Interviewfragen gemacht und die Organ, alles mögliche und Ton, aber die Kamera, die kam dann erst ab der zweiten Staffel, weil ich dann gemerkt habe, ich will auch nicht ständig meine Freunde oder Leute arbeiten lassen für Umme. Beziehungsweise ich hatte auch mal Kameramänner gezahlt, einen Kameramann hatte ich dabei. Weil es waren ja immer nur Frauen sonst, die mitgewirkt haben. Das ist mir auch wichtig, nur Frauen auch zu engagieren, wenn ich was mache. Aber ich habe dann gemerkt, nee, ich muss jetzt alleine machen. Ich muss jetzt einfach durch, ich muss jetzt in den Apfel beißen und es war so aufregend, aber es war auch gut. Es war wichtig.
Mhm. Ja. Ja, du bist flexibel, es ist deins,
ja,
ne?
Ja, ja, genau.
Und es macht die Filme natürlich anders.
Ja, und auch da wieder unabhängig sein, also keinen irgendwie, weiß ich nicht, Sender zu Rate ziehen oder irgendeine Finanzierungsmöglichkeit. Crowdfunding finde ich super. Das ist ja wirklich total demokratisch, aber ich wollte auch nie jemanden, der mir da irgendwie reinwirkt, so. Weil dann kann man diese Filme auch nicht mehr machen. Also dann ist es auch nicht mehr conscious. Und ja, es ist auch diese ganze Arbeitsweise, die ich jetzt mir irgendwie, die ich da irgendwie habe. Also ich meine, ich habe noch einen Job. Ich arbeite in einer Filmproduktion als Autorin und Produktionskoordinatorin und da kommt das Geld her und das ist in Ordnung so und da habe ich auch kein Herz dafür.
Aber das ist genau, was wir vorhin auch hatten. Wenn auf dem Projekt, was einem so, auf dem Herzensprojekt, wenn da manchmal so sehr die Last des Geldverdienens liegt,
ja,
dann kann es daran nicht nur den Spaß nehmen, sondern es gibt dann Druck drauf. Also bei mir war es mit dem Fotografieren ja so, dass ich das nicht mehr machen konnte, weil das mein, in der Zeit, in der es mein Geld verdient hat, weil ich mich dann auch anpassen musste, ne?
Ja.
Und sehr, sehr spannend. Aber ja, sag mal, wenn du ein paar Jahre, sagen wir 10, vielleicht auch 15 Jahre zurückdenkst, hättest du gedacht, dass du heute da bist, wo du bist?
Nee, gar nicht. Also vor 10 Jahren war ich 21 und da hatte ich die absolute Hölle, weil nach dem Abi haben alle meine Freunde haben studiert oder Ausbildung gemacht und ich war immer so, Gott, ich will Tiermedizin machen.
Tiermedizin?
Ja, hatte aber einen ganz schlechten NC. Mhm. Nee, es gab ein NC, meine Abi-Note war, ich glaube, 2,3 und das war irgendwie bei 1,2 oder so. Mhm. Also ich hätte da, mein Gott, ich hätte ewig lang, 5 Jahre mindestens warten müssen. Und habe ich erst meine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht, war dann auch nochmal ein halbes Jahr im Ausland in San Francisco, bin dann zurück, wusste immer noch nicht, bin dann nach Berlin zum ersten Mal, habe dann da irgendwie Geografie studiert. War so unglücklich, oh Gott, ich war so unglücklich, ich war so unsicher, ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin und was ich machen will. Und ich kann das so nachvollziehen, wenn man das Abi macht, dass man einfach ist, was soll man denn auch machen, ja? Also man kennt sich noch so selten, so wenig in diesem Stadium einfach. Und das ist so unangenehm. Es ist wie so ein viel zu großer Schuh, in dem man es laufen muss und man wackelt rum und ich wusste nur, okay, ich mache jetzt mal Geografie und vielleicht gehe ich dann zu einem Reisemagazin und schreibe dann übers Reisen. Das hätte ich mir noch vorstellen können. Und habe dann dieses Semester studiert in Berlin und lerne dann bei einem Café, in dem ich arbeite, ein Mädchen kennen, die mir erzählt, sie studiert Modejournalismus. Und ich dachte mir so, ah ja, okay. Ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt schon, es ist unheimlich schwierig, an eine Uni zu kommen, also in eine Journalismusschule auch reinzukommen. Und sie hat mir dann erzählt, es gibt da so ein Aufnahmeverfahren, es ist ein kreativer Studiengang. Also man muss sich da auch bewerben, man muss auch eine Mappe hinschicken, alles Mögliche. Ich bin dann zum Infoabend hin und wusste sofort, ja, das mache ich, das will ich machen. Weil ich fand Mode, also siehst ja, ich habe ja extrem viel Klamotten auch hier, da erzähle ich gerne auch später nochmal was zu. Ich liebe Mode, also ich liebe jedes Teil, das ich bei mir im Schrank habe. Es hat alles eine Geschichte, ich finde es total schön. Ich habe es eine Zeit lang auch verurteilt, weil ich es oberflächlich fand, aber jetzt bin ich wieder zurückgekommen und finde es einfach nur, I love it. Ich finde es einfach so schön. Genau, habe dann eben dieses Aufnahmeverfahren in Berlin auch gemacht und dann ist meine Mutter krank geworden. Ich war damals 22, meine Mutter, ich war über Ostern zu Hause. Und mir ist es damals schon so unheimlich schwer gefallen, irgendwie wieder nach Berlin zu fahren. Ich dachte mir so, ich bin doch irgendwie gerne in der Stadt, warum fällt es mir so schwer? Und 2 Wochen später ruft sie mich eben an, total panisch, ja, sie ist jetzt im Krankenhaus und ich muss zurück. Und ich bin dann Hals über Kopf nach München direkt geflogen und dann hieß es ja, sie hat Wasser in der Lunge. Und es war dann irgendwie so, sie war dann ein paar Tage im Krankenhaus. Ich musste aber eigentlich auch wieder nach Berlin zurück, weil ich musste arbeiten. Die Uni hat wieder angefangen. Und bin dann wieder zurückgefahren, aber es hat sich, irgendwas war einfach. Ich habe irgendwie gemerkt, so meine Eltern sind auch nicht ganz ehrlich. Und dann habe ich meinem Papa auch gesagt, jetzt bitte sag mir, was los ist. Ich muss jetzt wissen, was los ist. Ich komme auch wieder nach München. Und er gemeint, ja, es wäre besser, wenn du jetzt wieder kommst. Und dann habe ich echt am Abend noch meine Freundin in Berlin angerufen. Die haben mir geholfen. Die haben das Wichtigste, was ich aus der Wohnung haben konnte, haben sie schon in mein Auto. Und ich bin dann irgendwie nach München zurück und die ganze Nacht durchgefahren. Und sie war dann auch schon wieder im Krankenhaus. Ich bin ins Krankenhaus und dann haben meine Eltern eben gesagt, ja, es ist so, meine Mutter hat Lungenkrebs. Und die Ärzte sagen, wenn man Glück hat, noch ein halbes Jahr. Es war echt, also das war richtig heftig. Ja. Ich konnte es gar nicht fassen natürlich. Also es war einfach, es kann der Verstand nicht fassen. Hm. Weil sie immer gesund war eigentlich. Also meine Mutter hat zwar auch geraucht, aber sonst war sie sehr gesund und man kann jetzt nicht immer 100% sagen, eben, dass Lungenkrebs vom Rauchen kommt, obwohl es ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen. Und ja, also das halbe Jahr war auch dann nur noch ein Monat letztendlich, weil man hat auch gemerkt, sie wollte dann nicht mehr, sie wollte keine Chemo, sie wollte eigentlich gehen und und dann war sie nach einem Monat einfach nicht mehr da. Es war einfach so unbegreiflich. Und dann war ich wieder in München und mit meinem Vater hatte ich mich leider auch nicht so gut verstanden. Also es war einfach, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und habe dann aber trotzdem noch stark weitergemacht und konnte auch eigentlich, ich konnte nie so richtig trauern. Also es wird nächstes Jahr, wenn es 10 Jahre, auch immer noch unfassbar, 10 Jahre ohne sie. Also ich kann es einfach nicht glauben. Also ich meine, was dann auch alles zu einem kommt, ja. Innerhalb der ersten Woche musst du irgendwie Trauerkarten verschicken und die Beerdigung planen und Trauerfeiern und alles Mögliche. Und du bist in einem Zustand, du weißt gar nicht, was los ist. Was ist eigentlich gerade passiert? Wieso muss das alles sein? Wieso? Und ich will auch nicht mehr ohne sie auf der Welt sein, dachte ich mir ganz oft, weil sie war einfach so stark und wir haben uns gut verstanden. Und ich dachte immer, nee, ich will so ein Leben nicht ohne sie. Ich möchte das einfach nicht. Und ich konnte auch einfach ganz lange Zeit nicht weinen. Also die erste Woche schon, aber ich bin dann auch sehr hart geworden, habe dann immer versucht, okay, ich muss irgendwie jetzt weitermachen. Und ja, klar, und dann natürlich irgendwie zu Therapeuten gegangen, weil ich halt Angst hatte, dass sich das dann irgendwie negativ auch festsetzt in der Seele, wenn man das Thema auch nicht bearbeitet. Ich selber sah mich dazu nicht imstande. Und aber letztendlich trauern konnte ich auch wirklich erst diesen Winter, muss ich sagen. Also ich konnte einfach nicht weinen. Ich konnte ganz lange Zeit nicht weinen. Es fällt mir immer noch schwer. Ich mache es, wenn dann, eher alleine. Oder mal, wenn mich ein Thema so richtig schockiert, dann kann ich weinen. Oder wenn mich jetzt wenn ich irgendwie so ein trauriges Video auf Facebook sehe, dann muss ich auch weinen. Aber jetzt so.
Das ist ein anderes Weinen. Das ist ein anderes Weinen, ne? Aus der wirklichen eigenen tiefen Trauer kommt.
Ja, absolut, absolut. Ja. Eben auch da wieder Weichheit zuzulassen. Genau, und dann war sie weg und dann habe ich aber, also diese AMD, also wo ich studiert habe, da gibt's in München gibt's da auch eine Schule und die haben mich dann in München genommen. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren und das war eigentlich gut, weil das war wirklich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, jetzt bin ich an der Schule, wo ich wirklich auch gerne bin und wo ich auch einen Sinn sehe. Und das waren dann 3 Jahre, wo ich mich zwar schon immer auch wieder reden musste. Ich bin auch gern jemand, der was abbricht. Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil es halt auch so praktisch war. Und ich habe da eigentlich gelernt, was ich halt so für meine eigenen Projekte zu machen. Mhm. Das ist toll. Und im ersten Semester habe ich dann aber gemerkt, Mode ist es doch nicht. Und eines Tages im Shavasana ist mir dann eingefallen, so Mensch, das Yoga-Journal, das wär's. Genau, und dann habe ich mich ein Jahr lang beworben. Es war eigentlich immer, sie haben niemanden gebraucht und ich habe dann aber wirklich, also ich habe fast monatlich habe ich damals bei der alten Chefredakteurin angerufen und habe gemeint, braucht ihr nicht jemanden zum Kaffee kochen? Ich setze mich doch nur in die Ecke, ich will einfach nur euren Vibe haben, weil ich damals schon voll im Yoga-Thema war. Also Spiritualität kam mit 17 schon voll, also volle Kanne in mein Leben und Yoga dann in San Francisco und ich fand es einfach nur toll. Ja, und dann habe ich mein zweites Praktikum habe ich dann dort gemacht.
Hast du Durchhaltevermögen bewiesen, ja, und immer wieder dich gemeldet?
Immer wieder gemeldet. Und es war perfekt. Vom ersten Tag an wusste ich so, ah, hier bin ich, hier will ich bleiben. Und die haben mich dann auch nach dem Praktikum übernommen. Ich habe dann quasi schon, also zum Studium habe ich dann schon dort gearbeitet, was auch toll war. Und habe mich erstmal so richtig angekommen gefühlt. Und ich habe es auch so geliebt. Es war wirklich mein absoluter Traumjob. Auch das Reisen immer wieder zu irgendwelchen Konferenzen oder die Interviews. Und damals war ich so für die Themen Trends und Community. Das waren immer so meine Dinge, weil ich immer schon so viel recherchiert habe und Leute interessant fand. Und habe auch die CDs gemacht. Also Musik ist ja auch eine Leidenschaft für mich. Ich mache ja immer noch Yoga-Playlists für Fuck Lucky Go Happy. Für die schreibe ich auch ab und zu. Das liebe ich auch sehr. Ja, genau. So war das erstmal, der Medienweg.
Woher hast du gewusst, dass du unbedingt zu diesem Magazin willst?
In San Francisco habe ich eben mit Yoga angefangen und habe damals aber auch viel gelesen, habe viel Zeit in Bibliotheken verbracht. Gibt's ja auch so tolle, in Amerika gibt's so tolle Bibliotheken zum Teil und Bookshops. Und da hatte eine Frau neben mir, die saß in einem Sofa, hatte dann ein Yoga-Journal platziert und ich dachte so, oh, ein Yoga-Magazin. Das angelesen, da dachte ich mir schon, cool, das wäre voll toll, da mal zu arbeiten, aber hab's dann auch wieder vergessen. Und das gab's in München, gab's das Yoga-Journal ja schon. Ich wusste auch, dass die Redaktion da ist. Aber es ist mir tatsächlich bei einem Shavasana kam mir das so, zack, warum nicht das Praktikum einfach bei so einem Magazin? Ja. Und
ein Shavasana ist eine, das musst du noch mal kurz sagen.
Das ist die Endentspannung am Schluss der Stunde. Der essentielle Teil. Viele überspringen das ja ganz gerne, aber es ist wirklich das Wichtigste eigentlich, dass man den Körper danach noch mal sein lässt. Mhm. Ja, und sich alles regenerieren lässt.
Da kam dir der Gedankenblitz.
Da kam er, ja. Das war schön. Ja, und nachher muss ich auch sagen, also jetzt arbeite ich ja bei einem Reisedokumentarfilmformat eigentlich, was sich jetzt auch wieder mit der Geografie so deckelt. Und bei der Tierheilpraktiker-Ausbildung, da habe ich ja auch schon so viel über Naturheilverfahren gelernt. Also es ist so, es fühlt sich so an, als würde alles irgendwie so full circle einfach wiederkommen. Es war so, hat alles Sinn gemacht. Auch die Yogalehrerausbildung habe ich in Indien gemacht damals, da habe ich auch so viel Inspiration bekommen. Ja, und das würde ich auch so gerne meinem kleineren Ich nochmal einfach sagen, dass man sich wirklich nicht so stressen muss, dass alles schon irgendwie kommt, ja.
Am Ende wird alles gut.
Ja, am Ende wird alles gut.
Wo willst du denn noch hin mit deinen Projekten?
Also, so sehr ich das jetzt gerade schätze, dass ich das alles so unabhängig mache und nicht auf Geld angewiesen bin bei den Filmen, es wäre natürlich schon ein Traum, irgendwann einfach reisen zu können, Filme zu machen und dafür Geld zu bekommen. Aber auch da wieder am allerliebsten irgendwie über die Crowd halt.
Mhm.
Ja, ich meine, Internetfilm ist einfach noch so, das ist Open Source und man kann alles umsonst haben und das finde ich auch total in Ordnung. Ich nutze es ja selber, also ich schaue mir ja ständig jeden Tag Filme an und ich würde mir noch mehr wünschen, dass es überall so einen Spenden-Button gibt, ja, dass man auch leichter was spenden kann. Aber natürlich ist es so, dass ich bis dato eigentlich viel selber gezahlt habe.
Mhm.
Was ich irgendwie auch in Ordnung fand, weil es war ja irgendwie auch so, ja, so wie so ein Baby, das man selber halt irgendwie versorgt.
Und was einen ja auch selbst verändert.
Ja.
Also bei dir ist es ja wie bei uns, du holst dir ja auch da die Inspiration extrem in dein Leben und lernst großartige Menschen kennen. Und das ist ja nicht nur die Technik, über die man was lernt, sondern ganz viel über sich selbst am Ende des Tages.
Ja, ja, ich bin total dankbar. Freue mich auch über jeden Trip, den ich machen kann. Und ich habe ja auch, also ich meine, ich habe mir das Projekt auch ausgesucht, damals auch schon von den Frauen zu lernen, weil ich habe das selber am allermeisten gebraucht, ja, irgendwie Vorbilder, die irgendwas schaffen und die mutig sind und man braucht einfach immer wieder Mut. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, also in meinen eigenen Sachen, da wo die Angst ist, ist der Weg.
Da, wo die Angst ist, ist der Weg.
Ja. Also von den Sachen, von denen ich am meisten Angst habe, da weiß ich eigentlich, da geht's lang.
Also ich muss dich eigentlich fragen, wovor du Angst hast.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das, diesen Film ja zu haben.
Ja, also es ist immer noch so, dieses sich zeigen. Also mir fällt das total schwierig immer noch, Bilder auf YouTube, auf Instagram hochzuladen.
Die du gemacht hast oder auf denen du drauf bist?
Nee, die ich gemacht habe. Mhm. Also klar, es war auch ein Prozess, mich selber zu zeigen in Bildern. Aber jetzt tatsächlich für Bourbon Embodiment, da habe ich jetzt einen eigenen Instagram-Account gemacht. Den einfach zu errichten, das war schon so, oh Gott, ich muss jetzt wieder was von meinen Arbeiten zeigen und sind sie gut genug? Und ich bin ja immer noch überzeugt, dass ich der totale Anfänger bin. Das ist auch so. Aber ja, es ist einfach, es fordert mich extrem heraus. Also auch Deadlines einzuhalten oder die Reisen an sich, die mache ich total gerne. Und die Leuten zu schreiben und dann das Filmen an sich, da habe ich nicht mehr so viel Angst. Obwohl ich natürlich jetzt, je weiter ich mit den Filmen voranschreite, also jetzt gerade auch die Women's Circle, also die Frauenkreise, die ich filme, es ist ein Sacred Space, in den ich da eindringe. Und am liebsten würde ich da nicht filmen, weil ich weiß, was da so für eine Magie und für eine Verletzlichkeit auch ist. Und andererseits zeige ich auch den Frauen immer, ich bin dankbar, dass sie sich filmen lassen, weil sie sind einfach dann Inspiration für andere, ja. Und das muss ich mir auch mal wieder selber sagen. Klaro, ich bin ein Eindringling irgendwo, aber ich mache es ja auch für was Gutes letztendlich.
Spannend, sehr, sehr spannend. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo es dich noch hinführt. Und ja. Zum Abschluss meine Lieblingsfrage. Wenn du nur eine Sache an alle Menschen dieser Welt weitergeben könntest, eine Botschaft, was wäre das?
Sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzen. Und zwar radikal. Wie lange es dauern mag, ist ja auch egal, aber immer wieder sich selber wirklich in die Prüfung ziehen und sagen, okay, wie kann ich irgendwie mich selber verändern, dass ich was in der Welt Gutes beitragen kann oder ja, es geht ja im Endeffekt nur darum, dass wir immer wieder, also die Evolution, ich meine, die passiert ja sowieso durch uns durch, ja. Ich sehe das jetzt, finde es auch so spannend in der Generation Z jetzt gerade so, die nach 96 Geborenen, wie viel weiter die schon sind. Also ich habe ich in einem Vintage-Modeladen noch gearbeitet, was mir total viel Spaß gemacht hat. Da war ich mit viel 20-Jährigen unterwegs. Und die sind schon so weit irgendwie. Die sind schon so, boah, das ist unfassbar, wie man da die Evolution schon sehen kann. Genau, also es passiert sowieso, aber man muss sich schon immer wieder, finde ich, selber in eine Situation bringen, wo man sich weiterentwickelt und sich auch wirklich anschaut, also wirklich auch hinschaut an seine Themen. Und ich finde zum Beispiel, ich finde es wirklich wunderbar, wenn Leute auch zur Therapie gehen, weil es ist einfach nur eine Schule über sich selber und ich finde, jeder Mensch sollte es machen. Also man sollte auch Lust darauf haben, mal zu gucken, was in einem noch drinsteckt. Warum auch nicht? Also klar, ich meine, bei unseren Eltern, glaube ich, war das Thema noch so, wenn man zur Therapie gegangen ist, dann war man echt gaga, ne? Lieber nicht erzählen, dass man sowas macht, aber ich kenne so viele Freunde, die machen es. Es gibt so viele verschiedene Wege. Also,
ich wollte gerade sagen, es gibt ja so viele Wege, sich selbst anzunähern.
Mein Gott, und wirklich, ich finde, Yoga ist auch ein toller Weg, damit anzufangen. Also ich habe das früher immer so ein bisschen verurteilt, wenn Leute nur aus dem sportlichen Aspekt zu Yoga hin sind. Aber man sieht einfach, dass so viele Menschen damit beginnen und dann weiterrutschen. Mhm. Und das ist so schön. Das Schamanismus ist, wie gesagt, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich so wunderbar finde, eben mit Mutter Natur zu connecten. Und also auch mit allen Geistwesen, das ist für mich immer noch so ein Konzept, das ich noch nicht so ganz verstehe, aber ich spüre ganz viel, ich räuche viel, ich bete viel, ich zeige viel Dankbarkeit, mir ist es so wichtig, so mit anderen Realitäten oder mit anderen Welten auch in Kontakt zu treten und wenn es Joggen ist, also es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten Und das ist ja auch, also es ist ja auch einfach so, es macht doch auch so viel Spaß, oder?
Man sieht hier die Neugier im Gesicht. Ah, also ja. Ich mache mir da keine Gedanken, dass du noch tausend Wege entdecken wirst.
Ja, absolut.
Die dich dahin führen.
Ja.
Es war mir ein Fest und vor allem finde ich es ganz großartig, jetzt dich persönlich kennengelernt zu haben.
Ebenfalls,
ja. Als Mensch, der hinter der Kunst steht, die ich von dir kenne. Und das macht das Bild noch runter. Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Also wie gesagt, darf ich das noch ganz
kurz? Bitte.
Darf ich das noch erzählen, diese Geschichte, wie ich euren Podcast
sehr gerne.
Also es war ja so, ich war ja tatsächlich noch mal in Los Angeles auf der Filmschule. Ich habe mir das von meinem Erbe gezahlt. Also das ist das, wo ich mir auch gedacht habe, das hätte meine Mutter gefreut, wenn ich weiter lerne. Und sie hätte mich selber auch immer sehr gern gelernt. Ich habe auch ihre Leidenschaft vom Lesen und alles Mögliche kam durch sie. Und immer weiter lernen. Und das Problem war aber andererseits, ich habe mir dort das Filmen richtig sauer gemacht. Also ich hatte danach gar keine Lust, meine Kamera in die Hand zu nehmen. Bin dann nach L.A., wollte nicht mehr nach München. Bin dann nach Berlin gezogen zu meiner besten Freundin, hatte gerade ein Zimmer frei. Und ich habe dann dort ein Jahr lang eigentlich, ich habe zuerst beim TV-Sender angefangen, der ist dann aber insolvent gegangen, wusste dann nicht mehr, was ich arbeiten sollte. Ich habe extrem viel Bewerbungen losgeschickt, es hat nichts geklappt. Ich habe mich gar nicht mit mir selber wohlgefühlt, ich wusste gar nicht mehr, was ich kann. Und ich habe dann tatsächlich in der Hasenheide, ich habe neben der Hasenheide gewohnt, ein Park in Berlin, dann da angefangen, Müll zu sammeln, weil ich gemerkt habe, das ist so dreckig da und ich war sowieso jeden Tag mit dem Hund draußen. Und das hat mir irgendwie so gut getan, einfach nur so. Und wenn es nur so klein, so ein Quadratmeter war, der danach grüner war, so, ja. Und da habe ich eben immer Podcasts gehört dabei und halt jeden Tag eure Podcasts. Und das hat mir so gut getan, ja. Also es ist so eine wichtige Arbeit, die ihr da macht, weil also für mich ist Inspiration extrem wichtig, immer wieder sich an anderen Leuten orientieren. Und ich habe das so sehr gebraucht, von Leuten auch zu hören, wie schlecht es ihnen auch ging, ja, und wie sie sich darüber hinaus entwickeln konnten.
Ja.
Und also mich hat das so sehr berührt, also es auch diese Bandbreite, auch zu sehen, wie schön es ist, also wie unterschiedlich man denkt zu sein, aber wie ähnlich wir auch sind. Und halt auch gerade bei Frauen, ich habe das ganz oft, wenn ich in Frauenkreisen filme, war das jetzt in der Karibik hatte ich auch schon gefilmt, ob es Karibik war, Ibiza, Deutschland, Österreich, wo auch immer. Die Frauen haben eigentlich immer die gleichen Themen so. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir eine so Sprache. Gleich sind. Ja, eine Sprache. Ja. Vielen Dank, dass ihr das macht. Und
danke
jetzt auch
dir.
Zu mir gekommen seid, ja. Den Weg hierher gereist nach München.
Von Herzen gern und auch danke dir von Herzen.
Schön.
Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen. Und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter Eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.